Deutschlandfunk. Der Tag.
Bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich vor knapp 2 Monaten in der Stichwahl, da ging es für Emmanuel Macron am Ende gut aus. Da haben sich dann doch viele Wähler offenbar gesagt, ich finde Macron und seine Politik vielleicht nicht gut, aber ich stimme jetzt doch für ihn, um eine rechtsextreme Präsidentin Marine Le Pen zu verhindern. Aber jetzt bei der Parlamentswahl, da gab es dann für Macron eine ziemliche Klatsche. Sein Wahlbündnis Ensemble ist zwar auf Platz 1 gelandet, aber die absolute Mehrheit im Parlament ist weg. Also ziemlich gedämpfte Stimmung im Macron-Lager, aber dafür Triumph bei den Zweit- und Drittplatzierten.
La déroute du parti présidentiel est totale.
Die Niederlage der Präsidentenpartei ist total und keine Mehrheit für ihn weit und breit. Das sagt Jean-Luc Mélenchon, der mit seinem linken Bündnis auf dem 2. Platz gelandet ist.
Assumer le triomphe de l'idée salvatrice de nation. Enfin de constituer un groupe d'opposition.
Und die extrem rechte Marine Le Pen, sie sagt, wir bringen die rettende Idee der Nation zurück und wir bilden eine starke Oppositionsfraktion, die sich den Zerstörern von oben, den Macronisten, und den Zerstörern von unten, den Linksextremen, entgegenstellt. Für Macron heißt es jetzt auf jeden Fall, durchregieren und das Parlament nickt einfach alles ab. Das gibt's so nicht mehr. Aus deutscher Sicht könnte man jetzt natürlich fragen, keine absolute Mehrheit. So what? Dann muss man halt Koalitionen schmieden, das ist doch ganz normal. Aber in Frankreich ist das eben nicht so normal. Wie geht's jetzt also weiter? Ist Frankreich jetzt tatsächlich unregierbar? Oder kann man das Ganze vielleicht auch positiv sehen, dass dadurch das Parlament gestärkt wird? Das alles analysieren wir gleich mit Christiane Kess, unserer Korrespondentin in Frankreich. Und auch wenn es heute wieder ganz schön nass draußen ist und auch ein bisschen kühler, hat man am Wochenende wieder gesehen, was bei solchen Rekordtemperaturen von teilweise fast 40 Grad passieren kann. In Brandenburg sind an mehreren Stellen große Waldbrände ausgebrochen und mehrere hundert Menschen mussten evakuiert werden. Drohen uns angesichts des Klimawandels jetzt auch solche Megabrände wie in Griechenland oder Portugal? Und ist Deutschland da eigentlich gut vorbereitet, wenn es darum geht, Brände zu verhindern und zu bekämpfen? Darüber spreche ich mit dem Feuerökologen Alexander Held. Das alles heute in der Tag mit Josephine Schulz. Hi.
Hi.
Hallo Christiane.
So,
jetzt muss ich den mal schnell wegschalten. Es geht hier Schlag auf Schlag.
Ja.
Das war schon wieder der Mélenchon vor der Presse und das geht hier echt so ab, Wahnsinn.
Genau, da können wir direkt super anknüpfen. Wenn man heute die Zeitungen aufschlägt, dann sind die Überschriften ja alle so in dem Stil Albtraum für Macron, Wahldebakel, Frankreich unregierbar, und Jean-Luc Mélenchon, der ja mit seinem Linksbündnis auf dem 2. Platz gelandet ist, hat sogar gesagt, sein Bündnis habe Macron zu Fall gebracht. Ist die Lage jetzt für Macron nach der Parlamentswahl wirklich so dramatisch? Wie siehst du das?
Ja, das ist auf alle Fälle sehr dramatisch aus der Sicht von Macron. Im Moment zeichnet sich ja überhaupt nicht ab, wie Macron und die Regierung in den kommenden 5 Jahren regieren könnten. Denn, das wissen wir ja, es ist eine absolute Mehrheit nötig, um Gesetze durchs Parlament zu bringen, um die ganzen Reformvorschläge, die Macron und die Regierung planen, wie zum Beispiel die Erhöhung des Rentenalters, dazu braucht man eben diese absolute Mehrheit und die ist überhaupt nicht gesichert. Denn es ist ja nicht nur so, dass man die nicht gerade mal knapp erreicht hätte, sondern es fehlen mehr als 40 Abgeordnete dafür. Also das ist schon wirklich, wirklich ein weiter Weg, dahin zu kommen. Und der wird natürlich über Kompromisse führen. Und das muss jetzt ausgerechnet Macron machen, der ja so als Jupiterhaft gilt und bekannt ist für seine einsamen Entscheidungen, ist ja auch viel dafür kritisiert worden in seiner ersten Amtszeit. Marine Le Pen hat gesagt, er ist ein Präsident ohne Mehrheit. Und das stimmt. Er kann nicht mehr durchregieren, so wie er das in den letzten 5 Jahren gemacht hat. Das ist auf alle Fälle so. Die Frage ist, führt das jetzt zu einer ständigen Blockade? Da müssen wir einfach abwarten, was passiert. Das kann man am heutigen Tag, finde ich, aus meiner Sicht nicht wirklich beantworten.
Aus deutscher Sicht wundert man sich ja vielleicht auch so ein bisschen, was daran jetzt so schlimm sein soll, wenn es keine absolute Mehrheit gibt. Weil hier bei uns ist das ja quasi ganz normal, dass man in Koalitionen regiert. Warum ist das in Frankreich so ein großes Problem oder so ein großer Aufreger?
Ja, das Wahlsystem ist hier überhaupt nicht ausgelegt für so eine Situation. Wir haben ja das Mehrheitswahlrecht hier, auch jetzt bei der Parlamentswahl. Es ist in 2 Wahlgängen gewählt worden. Die Abgeordneten werden direkt gewählt. Deswegen gibt es eben diese Stichwahl. Und dann ist es so ein bisschen das Prinzip, the winner takes it all. Und das hat man schon absichtlich so gemacht, damit es klare Mehrheiten gibt. Das hat sich jetzt total ins Gegenteil verwandelt. Das hat immer gut funktioniert, solange es 2 Blöcke, die 2 klassischen Blöcke rechts und links in Frankreich gab. Das war ja über Jahrzehnte so. Auf der einen Seite waren die Sozialisten, auf der anderen Seite waren die Konservativen, die mal so und mal so hießen. Die haben den Namen öfter gewechselt. Und es ist immer schon mal wieder im Gespräch das Verhältniswahlrecht gewesen. Auch allein aus dem Grund, damit die Gesellschaft besser repräsentiert wäre, zumindest im Parlament. Jetzt, das ist jetzt wirklich so eine wundersame Erkenntnis, könnte man fast sagen, dass die Wählerinnen und Wähler dieses Verhältniswahlrecht trotz Mehrheitswahlrecht quasi durchgesetzt haben, wenn man sich die Verhältnisse jetzt in der neuen Nationalversammlung anguckt. Aber es gibt eben überhaupt keine Tradition dafür, schon gar nicht für Koalitionen, wie das in Deutschland der Fall ist, aber auch nicht so stark diese Tradition, Konsens zu finden und Koalitionen hier und da zu finden und übereinzukommen.
Aber wenn er jetzt quasi muss, also wenn er jetzt Kompromisse finden muss oder Koalitionen eingehen muss, welche Option hat er da? Also mit wem könnte er wahrscheinlich am ehesten noch zusammenarbeiten?
Es wird jetzt sehr viel gesprochen über die konservativen Republikaner. Jean-François Copé, der ehemalige Chef der Konservativen, der hat sogar von einem Regierungsabkommen gesprochen, das man doch schließen könnte. Das ist nur gar nicht die Linie der Partei bisher. Also das heißt ganz konkret, wenn es jetzt um Gesetzesvorschläge gibt, die zum Beispiel die Einwanderung betreffen oder die innere Sicherheit oder eben auch die Reform der Rente, dann werden die Republikaner selber ihre eigenen Vorschläge vorlegen. Und dann muss man gucken, kann man sich einigen oder nicht. Aber das wäre tatsächlich ein richtiges Mittel, um auf die Regierungspolitik einzuwirken. Es gibt ein paar andere Möglichkeiten abseits der Republikaner. Es gibt unabhängige, moderate, rechte oder linke Abgeordnete. Das reicht eventuell nicht, um die absolute Mehrheit zu bekommen. Man müsste wirklich von Fall zu Fall entscheiden, und das wird die große Herausforderung für die Regierung und für Macron, von Fall zu Fall zu entscheiden, wen kann man da jetzt noch auf seine Seite ziehen, wen kann man gewinnen. Also wie gesagt, ein Durchregieren, das wird auf keinen Fall mehr möglich sein.
Wenn du jetzt da vor allem die Republikaner angesprochen hast, heißt das dann auch, dass die Politik eher nach rechts rücken wird, obwohl wir jetzt so eine starke Linke hatten bei der Parlamentswahl?
Ja, das war auch mein erster Gedanke. Das erscheint erst einmal so. Aber wie gesagt, wir wissen natürlich überhaupt nicht, ob das funktioniert, ob das in die Richtung weiterläuft. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass man zusammen mit dem extrem rechten Rassemblement National Gesetze beschließt. Aber der Rassemblement National ist so stark angewachsen mit diesen 89 Abgeordneten, die er jetzt hat, im Vergleich zu 8 davor, dass er natürlich eine unglaubliche Bühne und auch Einfluss bekommt in diesem Parlament. Es zeigt auch ein bisschen, auch das finde ich eine interessante Erkenntnis aus diesem Ergebnis, dass die sogenannte republikanische Front nicht mehr wirklich funktioniert. Das war eine Blockade des Rassemblement National und das hat eben in vielen Wahlkreisen nicht funktioniert. Die Leute haben sich trotzdem für den Kandidaten oder die Kandidatin des Rassemblement National entschieden. Aber die Frage nach der Richtung, ich meine, es ist grundsätzlich auch möglich, dass man, je nachdem, wie es jetzt mit dem Linksbündnis weitergeht, unter der Führung von Jean-Luc Mélenchon, er spricht gerade hier vor der Presse, ich sehe ihn gerade hier auf dem Bildschirm, und er hat jetzt nochmal vorgeschlagen, wir müssen doch zusammen eine Fraktion bilden. Das war davor eigentlich nicht der Plan. Es hieß davor, die Parteien, die in diesem Bündnis sind, das sind ja die Sozialisten noch dabei, die Kommunisten und die Grünen, die könnten ihre Unabhängigkeit bewahren, ihre eigene Fraktion bilden. Aber jetzt wird das Ganze eben, kommt da so viel Druck rein, dass Mélenchon dazu aufgerufen hat, wir müssen uns doch überlegen, ob wir nicht eine eigene Fraktion bilden. Aber das wird eben auch interessant. Bleibt man zusammen bei den Linken oder bröckelt da was? Sind zum Beispiel Moderatere wie die Grünen oder die Sozialisten auch bereit, mit Macron eventuell das eine oder andere durchzusetzen?
Genau, das wollte ich dich auch gerade fragen, wie stabil dieses linke Bündnis ist, weil das ist ja doch relativ breit von Mitte links bis links außen. Also glaubst du, man bleibt da ja jetzt bei der Einigkeit, um sozusagen die Stärke des linken Lagers, die es ja jetzt doch gab, zu behalten?
Es wird sehr, sehr interessant werden, denn gestern Abend gab es schon die ersten Risse. Der Chef der Kommunistischen Partei, Fabien Roussel, hat gesagt, wir haben keine Mehrheit erreicht. Das war ja eigentlich der Plan. Wir haben auch nicht verhindert, dass sich viele Wählerinnen und Wähler dem Rassemblement National zugewandt haben. Er hat auch die Strategie von Jean-Luc Mélenchon kritisiert und gesagt, die NUP, so heißt dieses Bündnis ja abgekürzt im Französischen, spreche nur zu einem städtischen Publikum, aber nicht zur ländlichen Bevölkerung. Es sei doch deutlich geworden, dass das Bündnis an seine Grenzen komme. Jetzt kann man noch dazu sagen, dass Fabien Roussel von Beginn an sehr stark auf seine Unabhängigkeit beharrt hat. Also vom Führungspersonal der Grünen und der Sozialisten sind jetzt noch nicht so kritische Töne zu hören. Die stehen offenbar noch sehr stark hinter diesem Bündnis. Und das wäre, dieser Zusammenschluss wäre tatsächlich wichtig, wenn man die größte Gruppe der Opposition bilden will. Aber das wird sehr, sehr spannend werden, sehr interessant sein, gerade jetzt nach dem Vorschlag von Jean-Luc Mélenchon, wie weit man sich in den nächsten Tagen tatsächlich noch zusammenschließt oder eben auseinanderdividiert.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Rechtsextremen gucken, also auf den Rassemblement National, wie viel Macht haben die jetzt tatsächlich im Parlament? Also können die Politik wirklich beeinflussen oder ist das mehr wie mit der AfD im Bundestag, dass da jetzt vor allem ja der Ton wahrscheinlich rauer wird?
Also sie können natürlich alleine nichts beschließen. Das geht natürlich nicht. Aber sie sind, da steckt schon eine Menge Macht drin. Sie sind jetzt größte Oppositionspartei. Das steht schon mal fest. Egal, ob die Linke sich zusammentut oder nicht, das als Partei sind sie auf alle Fälle die stärksten in der Opposition. Sie haben als Fraktion, die sie jetzt bilden konnten, das war davor auch nicht möglich, mehr personelle und finanzielle Mittel. Sie haben mehr Redezeit im Parlament. Sie haben mehr Möglichkeiten, Minister zu befragen. Sie haben Anspruch auf mächtige Posten unter Umständen. Da gibt es jetzt gerade noch einen Streit mit den Linken. Da muss man sehen, wie das ausgeht. Aber grundsätzlich hat die größte Oppositionsfraktion oder Partei einen Anspruch auf den Vorsitz des Finanzausschusses zum Beispiel, was wiederum sehr viel Einblick in die Finanzpolitik der Regierung gibt. Es wird einfach eine sehr starke Bühne für den Rassemblement National und Marine Le Pen geben, von der ich glaube, dass sie dazu beitragen wird, diese Partei noch salonfähiger zu machen. Und es ist hier heute schon mal kurz darüber diskutiert worden, ob Marine Le Pen bei der nächsten Präsidentschaftswahl noch mal antritt als Kandidatin. Sie lässt das so ein bisschen offen. Wenn das so wäre, hätte sie wahrscheinlich aus heutiger Sicht, ohne dass wir jetzt die nächsten Jahre überblicken können, aber aus heutiger Sicht hätte sie dann wahrscheinlich noch bessere Chancen zu gewinnen, denn sie hat noch mehr gezeigt, dass sie salonfähig geworden ist, dass sie im Einklang mit den demokratischen Institutionen handeln kann, weil, wie gesagt, das Parlament ihr jetzt eine sehr starke Bühne dazu bieten wird. Sie hat auch gestern Abend gesagt, man werde eine verantwortungsvolle und konstruktive Opposition sein. Da müssen wir natürlich noch abwarten, ob das tatsächlich in die Richtung läuft.
Und glaubst du, dass das auch Auswirkungen für Frankreichs Rolle in Europa, in der EU hat, wenn jetzt die Länder so gestärkt wurden bei dieser Wahl? Da hatten sich ja vorher viele Sorgen gemacht, dass Frankreich da ja zu einem sehr unsicheren Kandidaten wird, wenn jetzt europaskeptische Parteien so stark werden.
Ja, also vor allem wegen der instabilen Verhältnisse. Denn wenn wir uns jetzt mal anschauen, was die EU betrifft, wenn es Entscheidungen auf EU-Ebene gibt, die durch die nationalen Parlamente müssen, dann haben wir natürlich das gleiche Problem wie bei den nationalen Entscheidungen. Auch dafür muss dann eine absolute Mehrheit gefunden werden. Auch das deutsch-französische Verhältnis kommt damit natürlich ins Spiel. Ich glaube mal, dass da kurzfristig sich inhaltlich jetzt nicht so viel ändert, aber es ändert sich personell zum Beispiel etwas. Es wird eventuell andere Ansprechpartner geben. Die Regierung wird ja umformiert, schon allein deshalb, weil drei Minister ihre Abgeordnetenmandate, um die sie sich beworben haben, nicht bekommen haben. Und da gibt es so eine ungeschriebene Übereinkunft, dass die dann auch nicht Minister bleiben. Also auch Premierministerin Elisabeth Born übrigens, die ihr Abgeordnetenmandat sehr wohl geholt hat, aber sie steht jetzt sehr, sehr stark unter Druck, wird auch schon sehr stark angegriffen von verschiedenen Seiten. Ist auch die Frage, ob sie sich halten kann, und das bringt natürlich alles eine sehr starke Instabilität und Unsicherheit mit rein, und das spielt dann im zweiten Schritt auf alle Fälle sowohl im Deutsch-Französischen als auch im Verhältnis zur EU eine starke Rolle.
Ich habe jetzt heute Morgen auch schon ein paar Kommentare gelesen, die dem Ganzen, also diesem Wahlausgang, auch was Positives abgewinnen konnten und sagen, naja, vielleicht führt das ja zu einer Stärkung des Parlaments und einer Stärkung der Debatte, und vielleicht fühlt sich dann auch die Bevölkerung wieder mehr repräsentiert. Siehst du das auch so?
Also das, finde ich, kann man ganz schwer vorhersagen, aber diese Hoffnung gibt es. Die wird auch immer wieder hier geäußert. Ich würde mal sagen, im Moment ist das nicht die überwiegende Meinung, aber es gibt wie gesagt, diese Hoffnung, denn das war ja auch eine der Kritiken der letzten Jahre, dass das Parlament überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat. Übrigens auch in den Legislaturperioden davor nicht mehr besonders stark. Das bringt dieses politische System hier mit sich. Und da sehen manche jetzt eben eine Chance drin, dass man sagt, jetzt haben die Abgeordneten wieder was mitzureden. Und im positivsten Fall wird das auch so ausgehen. Es ist, ich würde mal sagen, es ist ein weiter Weg bis dahin, allein deshalb, weil das ein sehr turbulentes Parlament werden wird mit diesen extrem starken rechten und linken Rändern und auch, weil es eben nicht wirklich eine Tradition gibt, den Konsens zu suchen und Koalitionen, auch wenn man sie vielleicht nicht Koalitionen unbedingt nennen muss, aber die ein oder anderen Übereinkünfte zu bilden, um wirklich zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen, die dieses Land regierbar machen.
Du hast jetzt schon gesagt, dass den Menschen das Parlament eher nicht so wichtig ist vielleicht. Ist das auch der Grund für die niedrige Wahl?
Den Menschen schon. Aber es war eben sehr, ist ein bisschen wahrgenommen worden als Abnickverein, weil der Präsident seine parlamentarische Mehrheit hatte und unter Macron war das nochmal viel stärker, weil er auch wichtige Entscheidungen treffen musste, was die Pandemie zum Beispiel anbelangt hat. Also es hat sich so ein einsamer Regierungsstil herausgebildet und deswegen hat das Parlament einfach keine besonders große Rolle gespielt.
Okay, weil ich wollte gerade fragen, ob das vielleicht auch ein Grund für die niedrige Wahlbeteiligung ist. Also niedrig, wenn man es jetzt zum Beispiel mit einer Bundestagswahl bei uns vergleicht, auch wenn man es vielleicht nicht vergleichen kann.
Ja.
Oder liegt das daran, dass einfach viele Leute im Allgemeinen schon total abgegessen sind von der Politik?
Ja, es hat tatsächlich mehrere Gründe. Also wenn wir jetzt mal gerade auf die Parlamentswahl gucken, die steht ja immer im Schatten der Präsidentschaftswahl, bei der die Wahlbeteiligung viel, viel höher ist. Es ist, denke ich, schon so, dass die meisten sich dann sagen oder viele sagen, in dem Fall sind es tatsächlich die meisten, denn nicht einmal die Hälfte der Wählerinnen und Wähler ist an die Urnen gegangen, dass sie sich sagen, das größte Rennen ist gelaufen, jetzt kommt nicht mehr so viel. Ich glaube, es gibt ein gewisses Desinteresse an den Abgeordneten beziehungsweise auch eine Unsicherheit darüber, das hat man hier in den letzten Tagen auch immer wieder feststellen können, was genau die Aufgaben eines Parlamentariers sind. Und da spielt das eventuell eben schon mit rein, dass das Parlament keine besonders starke Rolle bisher gespielt hat. Es ist ja auch viel komplizierter, diese Wahl. Es ist auf der einen Seite eine lokale Wahl, weil in den Wahlkreisen gewählt wird, aber es geht um nationale Themen. Und es gibt in Frankreich, das ist auch schon lange so, ein viel stärkeres Misstrauen in die Politik, als das in anderen EU-Staaten der Fall ist. Also da kommt ein ganzes Mosaik zusammen, was diese niedrige Wahlbeteiligung letztendlich dann ausmacht.
Christiane, danke dir für deine Analyse.
Gerne.
39,2 Grad wurden am Wochenende in Cottbus gemessen. Das ist ein neuer Temperaturrekord. Aber auch in vielen anderen Städten war es einfach nur heiß. Und man konnte eigentlich nicht viel mehr machen, als sich von einem Schattenplätzchen irgendwie ins nächste zu retten und möglichst viel Eis zu essen und möglichst häufig ins Wasser zu springen. Hunderte Menschen in Brandenburg hatten aber noch mal ganz andere Probleme. Sie mussten ihre Häuser verlassen, weil große Waldbrände dort ausgebrochen sind, zum Beispiel in Treuenbrietzen. Und zeitweilig hieß es dann auch von der Feuerwehr, dass diese Brände nicht mehr unter Kontrolle seien. Heute der Regen hat ein bisschen geholfen, aber nichtsdestotrotz mit der Dürre und der Hitze, die durch den Klimawandel zunehmen, wird uns wohl auch das Problem der Waldbrände weiter beschäftigen. Alexander Held ist Feuerökologe und am European Forest Institute zuständig für forstliches Risikomanagement. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen und ich habe ihn zuerst mal gefragt, ob solche Brände wie jetzt am Wochenende in Brandenburg nochmal eine neue Eskalationsstufe sind oder ob das in den vergangenen Jahren auch schon so schlimm war.
Das war in der Tat keine Eskalationsstufe mehr, denn genau die gleichen Flächen, beziehungsweise teilweise genau die gleichen Flächen, haben gebrannt vor wenigen Jahren, 2018, wenn ich mich richtig erinnere, und auch da wurden teilweise die gleichen Ortsteile evakuiert wie jetzt.
Und wie kommt das dann dazu? Also Sie haben das ja gerade schon angesprochen, da bei Treuenbrietzen, da hat es vor ein paar Jahren schon genau an dem gleichen Ort gebrannt. Woran liegt das, dass an bestimmten Orten dann immer wieder Brände ausbrechen?
Also damit ein Waldbrand zustande kommt, müssen verschiedene Faktoren zusammenwirken. Und Brandenburg treuen Brizen, Belitz, das sind so Beispiele, da wirken viele Faktoren, begünstigende Faktoren zusammen. Einerseits die Trockenheit, andererseits der relativ wasserdurchlässige Boden, die Waldzusammensetzung, also die Baumartenzusammensetzung, der Unterwuchs unter der Kiefer, Sand und Heidekraut und so weiter, was alles die Landschaft relativ brennbar macht, also leichter brennbar als jetzt ein Bergmischwald im Schwarzwald zum Beispiel. Und es kommt dazu, und es ist jetzt noch Spekulation, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass durch alte Munitionsreste tatsächlich auch Selbstentzündung stattfinden kann in diesen ehemaligen und jetzt belasteten Gebieten, sodass eben das so die üblichen Verdächtigen sind. Wenn es irgendwo brennt, dann erstmal dort.
Jetzt haben Sie schon verschiedene Faktoren sozusagen angesprochen. Am Wochenende war es ja super heiß. Ist diese Hitze dann sozusagen ein Auslöser? Also entzündet sich der Wald dann quasi von selbst, wenn es so heiß ist? Kann das passieren?
Also das geistert jetzt überall rum. Und die Überschrift, die Hitze löst Waldbrände aus. Das ist natürlich nicht so. Die Hitze ist ein vielleicht der wichtigste Faktor, der gegeben sein muss, damit Brände ausgelöst werden. Aber Hitze an und für sich, es müsste ganz andere Hitze sein, damit eine Entzündung ausgelöst wird. Aber ohne Wetterbedingungen wie jetzt könnten Sie viele Zündungen haben im Wald und es würde nicht brennen. Also insofern ist diese Hitze schon ursächlich und ganz wichtig zu betrachten, auch wo sie herkommt oder ob sie mal wieder weggeht oder jetzt öfter wird. Aber Auslöser, es gibt drei Hauptursachen für Brände, sage ich immer, das sind Männer, Frauen und Kinder. Weit über 90% der Brände werden durch Unachtsamkeit ausgelöst, also durch den Faktor Mensch.
Also haben Sie das Gefühl, wenn wir jetzt nochmal auf den Faktor Mensch gucken, was ja so Alltagsverhalten angeht, dass da diese Gefahr noch nicht so richtig angekommen ist? Also ich war zum Beispiel am Wochenende auch in Brandenburg am See und da haben die Leute eben trotzdem große Lagerfeuer gemacht und gegrillt, obwohl man eben wusste, dass es in der Nähe diese Waldbrände gab. Also haben Sie da den Eindruck, da gibt es noch nicht so richtig die Sensibilität dafür?
Ja, kann man, glaube ich, auch gar keinen Vorwurf in dem Sinn erheben. Waldbrände, dass die jetzt nicht nur gelegentlich mal und dann auch in Brandenburg oder Niedersachsen, sondern im Rest der Republik auch auftreten. Das ist natürlich ein Phänomen, das ist für viele sehr exotisch und für die allermeisten Menschen eigentlich sehr weit weg. Dass es jetzt, wenn Sie sagen, in Brandenburg am Wochenende immer noch Lagerfeuer am See gibt, ist in gewisser Weise erschreckend. Auf der anderen Seite, wenn diese Feuer gut überwacht werden und danach gut abgelöscht werden, kann man vielleicht damit leben, aber bei Waldbrandwarnstufe 4 und 5, was wir jetzt hatten vorgestern und gestern, sollte einem eigentlich der gesunde Menschenverstand sagen, nicht zu grillen, kein Feuer zu machen. Aber es zeigt, die Bewusstseinsbildung, die Wahrnehmung des Risikos Feuer ist in weiten Teilen der Gesellschaft und damit auch in weiten Teilen der Politik natürlich nicht da, wo sie eigentlich sein müsste.
Sie haben jetzt schon ein paar Aspekte angesprochen, wie der Wald so beschaffen ist und was da quasi Feuer befördert. Wie müsste denn so ein Wald aussehen, der ja vielleicht ein Stück weit resistenter gegen Brände ist oder wo sich Brände nicht so schnell ausbreiten können?
Ja, wenn ich tatsächlich aus Sicht der Feuerwehr jetzt auf diese Fragestellung schaue, dann muss ich ja feststellen, wir arbeiten an der Ausbildung der Feuerwehren, es gibt mehr Ausrüstung, es gibt mehr Waldbrandfahrzeuge, aber man schickt sie eigentlich in die gleiche Schlacht oder in die gleiche Situation, wie man sie vorher auch geschickt hat, nämlich in eine nicht vorbereitete Landschaft. Das ist ja ähnlich, wie wenn Sie einen Industriekomplex bauen und er hat keinen Rauchmelder, keine Sprenkleranlage, keine Feuerschutztüren und keine Fluchtwege. Ja, da würden Sie auch keinen Feuerwehrmann reinschicken. Im Wald müssten wir, wenn wir an eine resilientere Zusammensetzung denken, natürlich naturnäher denken. Das heißt, auf der Gesamtfläche möchte man doch ein Waldinnenklima erleben. Das heißt, ein typisches Waldinnenklima ist deutlich kühler als die Außenwelt, deutlich weniger Wind und eine viel höhere Luftfeuchte. Und wenn diese Faktoren gegeben sind in einem naturnahen Wald, das bedeutet 5 bis 10 Mischbaumarten, relativ viel Laub, kein Gras am Boden, sondern waldtypische Flora, dann habe ich einen Wald, der nicht nur weniger brennbar ist, sondern der ist auch stabiler bei Trockenheit, gegen Sturm, gegen Insekten, also insgesamt ein kompletteres Ökosystem Wald, und da kann ich sehr wohl trotzdem Forstwirtschaft drin betreiben, nur nicht mehr, so wie wir das gewöhnt waren, Kiefernreinkultur, alle 20 Meter eine Rückigasse, wo die Sonne reinscheint und der Wind reinpfeift. dann habe ich natürlich kein Wald-Innenklima. Und das müssten wir, wenn wir es ernst meinen mit Adaption an den Klimawandel, dann müssten wir diesen Waldumbau viel, viel aggressiver auf die Fläche bringen. Kurzfristig technisch können wir natürlich entlang von Waldwegen Schutzschneisen einrichten, Pufferzonen, Waldbrandriegel, Wundstreifenkonzepte, alles Maßnahmen, die kurzfristig umsetzbar sind, die aber der Feuerwehr schon mal sozusagen vordefinierte Auffanglinien, Kontrolllinien geben würden, wo man im Falle eines Falles weiß, hier geht Feuerverhalten, Feuerintensität in die Knie und ich kann in dieser Schutzzone relativ sicher und vor allem effektiv den Brand bekämpfen.
Und wenn man jetzt auf diesen langfristigen Umbau des Waldes guckt, den Sie jetzt angesprochen haben, haben Sie das Gefühl, in Deutschland ist man da zumindest auf dem richtigen Weg? Also es gibt ja auch so eine politische Waldstrategie zum Beispiel.
Ja, die gibt es und es ist auch schön, dass die Forschung und die Wissenschaft sich jetzt so niederschlägt in diesen politischen Empfehlungen. Wir haben die Diskussion zum Waldumbau seit über 30 Jahren in Deutschland und wir haben interessanterweise in Deutschland auch viele Beispiele, wo dieser Waldumbau tatsächlich funktioniert, wo wir zeigen können, es geht. Der naturnahe Waldbau, ein sehr resilientes System, was auch in diesen Beispielwäldern, die sind gut durch die Trockenheitsjahre 18, 19 gekommen zum Beispiel, da gibt es kein Borkenkäferproblem, da gibt es kein Trockenheitsproblem, da gibt es auch kein Feuerproblem, die gibt es. Vorzugsweise finden wir die allerdings eher so im mittelgroßen und großen Privatwald. Während auf der Gesamtfläche, also Landeswald, Kommunalwald etc., der Waldumbau in weiten Teilen langsam vonstatten geht. Gutes Beispiel sind die vielen tausend Hektar abgestorbener Fichtenwald. Wenn Sie da reinschauen, da steht da außer Fichte nichts, auch unten drin kein Laubbaum, keine Buche, obwohl wir seit 30 Jahren über diesen Waldumbau reden. Also auf der Fläche haben wir da sehr, sehr viel Nachholbedarf. Andererseits jetzt mit diesen riesen Schadflächen auch ein unglaubliches Potenzial, es richtig zu machen.
Gibt es da irgendwie Strategien oder Beispiele aus anderen Ländern, die vielleicht schon länger oder noch stärker mit dem Problem zu kämpfen haben, so Portugal, Australien, wo man sich ein bisschen was abgucken könnte?
Das ist jetzt sehr interessant. Wir haben lange Jahre auf diese waldbranderfahrenen Länder geschaut und haben unter anderem auch Fehler nachgemacht. Also dieser starke Fokus auf die Waldbrandbekämpfung, viel Diskussion und Fokus auf Feuerbekämpfung aus der Luft. Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich bin ein großer Freund der Feuerbekämpfung aus der Luft, aber da sollten nur 10% unserer Energie reinfließen und in alle Realität fließen in dieses Thema Bekämpfung eben 90% der Energie und Diskussion und auch Geld. Und jetzt haben wir wunderbare Beispiele von Griechenland bis Portugal und Kalifornien, dass das natürlich früher oder später nicht funktioniert, wenn das Wetter so ungünstig ist, wie wir es jetzt auch in Brandenburg hatten. Mhm. Und daraus hat Portugal als wirklich gutes Beispiel nach den Katastrophen vor 2017 völlig neu umgedacht, eine neue Waldbrandstrategie entwickelt. Und das sind jetzt Beispiele meiner Meinung nach, wo wir tatsächlich von gemachten Fehlern der anderen lernen können.
Und wenn wir jetzt doch mal auf die Feuerwehr gucken, also wenn der Brand dann doch ausgebrochen ist, ist die Feuerwehr in Deutschland da gut drauf vorbereitet auf solche Situationen?
Also wir sind in der glücklichen Position in Deutschland, dass wir sehr viel freiwillige Feuerwehr in der Fläche haben. Dadurch ist die Reaktionszeit relativ kurz und unsere Brände finden ja noch unter relativ harmlosen Bedingungen statt im internationalen Vergleich. Insofern sind wir da im Moment so, dass wir im Großen und Ganzen die allermeisten Waldbrände im Griff haben. Wenn es jetzt extrem wird, wie gestern und vorgestern, dann kippt diese Situation doch sehr schnell und wir versuchen mit großem Materialaufwand, Stichwort Wasserwerfer der Polizei und Hubschrauber, etwas zu tun. Und dann kommen wir an diese Stellschraube, Strategie und Taktik, Technik der Waldbrandbekämpfung. Da arbeiten die Feuerwehrschulen dran, an Ausbildungsmaterialien. Es gibt viele Initiativen, die das voranbringen wollen. Aber ich vergleiche das Feuerwehrwesen ein bisschen mit dem Öltanker. Wenn Sie da einen Kurs wechseln wollen, dann drehen Sie am Steuerrad und es dauert, ne, bis der Tanker seinen Kurs wechselt.
Wenn Sie jetzt sagen, wir werden auf jeden Fall lernen müssen, dass es in Zukunft wahrscheinlich mehr Brände gibt, drohen uns dann in Deutschland auch so Zustände wie in Australien und in Portugal zum Beispiel? Oder glauben Sie, so schlimm wird es nicht werden?
Also wir hatten ja große Brände in Deutschland bereits 1975. Da hat noch kein Mensch über Klimawandel geredet. Wenn wir uns also nur mal die Landschaft anschauen und die Verfügbarkeit der Biomasse als Brennmaterial. Bisher in einem relativ moderaten Klima mit genügend Niederschlag war viel unserer Biomasse nicht verfügbar als Brennmaterial. Und das durch die Klimaänderung ändert sich das. Wir haben jetzt mehr Biomasse, die irgendwann auf der Zeitschiene umkippt und zu Brennmaterial wird. Von der Produktivität her produziert unsere Landschaft natürlich viel mehr Biomasse als jetzt ein Kiefernwald im trockenen Spanien. Insofern haben wir vom Energieinput, den wir hätten für ein Feuer, tatsächlich hervorragende Bedingungen für intensive Brände. Was dazu noch kommt, wir brauchen gar keine australischen Verhältnisse, denn auch ein kleiner Brand, also was wir jetzt beobachten, 200 Hektar in Brandenburg, das ist für uns ja groß, aber im internationalen Bereich nicht, aber es reichen ja manchmal 10 Hektar bei uns, um Dörfer zu evakuieren, Autobahnen zu sperren, Züge stillzulegen, Stromleitungen abzuschalten. Also dieser Schadeffekt oder unsere Schutzgüter, die sind eben sehr viel näher dran am Feuer als in anderen Ländern. Insofern brauchen wir gar keine australischen Verhältnisse, um Auswirkungen im täglichen Leben zu spüren.
Herr Held, dann ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das erklärt haben und dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. So, und das war's auch schon wieder, der Tag am 20.06., heute mit Josephine Schulz. Und wie immer, für Kritik, Lob, Themenwünsche oder Anregungen jeder Art sind wir erreichbar unter dertag@deutschlandfunk.de. Und ich sage danke fürs Zuhören und gerne bis bald.